Eigentlich vertritt er auch die Meinung, es müsste in Wirklichkeit ein Algorithmus regieren, eine mathematische Formel. Und die wird auch aufgeschrieben in der Politeia und dargelegt in einem ganzen Absatz. Es sind etwa 7 Zeilen.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Wir sind ja mittlerweile in der Antike angekommen und davon weiß man ja auch landläufig so einiges. Also Demokratie gab es da, Athen, Sparta, Platon, Aristoteles und so weiter. Und heute versuchen wir mal ein bisschen Ordnung da reinzubringen und ich freue mich sehr, dass Walter Rehse-Schäfer heute die Zeit gefunden hat, uns dabei zu helfen. Schönen guten Tag.
Ja, seien Sie gegrüßt, Herr Eichler.
Sie sind Professor für Politikwissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen, jetzt emeritiert. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem politische Theorie, Ideengeschichte. Sie haben viele Einführungen im Junius Verlag geschrieben, unter anderem zu Luhmann, Lyotard, Rorty und auch eine zur antiken politischen Philosophie. 1998 ist sie ursprünglich erschienen, 2022 nochmal überarbeitet worden. Und darüber werden wir jetzt sprechen, aber am Anfang ist die erste Frage hier immer die nach dem Warum. Für Sie ganz persönlich, warum politische Philosophie?
Weil man da einfach die Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens erörtern kann. Und da geht es dann eben nicht um Fragen der Astrophysik, was ja auch grundlegend sein kann, oder der Ontologie, sondern da geht es wirklich um die Kommunikation von Menschen untereinander. Und das hat mich eigentlich seit frühester Jugend interessiert und bewegt. Auch schon in der Schulzeit die Frage, wie ist es eigentlich mit der Gewalt im Klassenzimmer und wie kann man das regeln, wie kann man damit umgehen? Also ganz, ganz elementare Fragen, die dann politisch zu regeln sind. Und deswegen hat mich politische Philosophie eigentlich fundamental interessiert.
Also da war Ihr Berufsweg dann auch eigentlich klar. Das ging dann schon früh in diese Richtung.
Mein Interessenweg. Mein Berufsweg überhaupt nicht, weil man das weder planen kann, noch sich zu früh vornehmen kann. Aber ich habe mich immer für Politik interessiert. Ich habe das Fach studiert, zusammen mit Literatur, was damals eine Leitdisziplin war. Heute ist es nicht mehr der Fall. Und bin dann anschließend ans Studium zunächst mal Journalist geworden beim Stern, wodurch ich aber genau mit diesen Themen weiter zu tun hatte und konfrontiert wurde. Zur Universität zurück bin ich erst nach einigen Jahren gekommen, durch bestimmte Verwicklungen, nämlich dass in Deutschland die Wiedervereinigung war, dass ich meine Chefredaktion gebeten hatte, doch in den Osten geschickt zu werden, weil ich dabei sein wollte, weil ich wusste, sowas erlebt man nur einmal im Leben. Und die gesagt haben, nein, wir entsenden nur eine Person, Erich Böhme. Sie bleiben schön in diesem wunderbaren Büro mit Elbblick. Und da habe ich dann eigene Wege gesucht und mich an Universitäten und Fachhochschulen im Osten beworben. Und, ich hatte dann nachher die Wahl, eine Fachhochschulprofessur in Potsdam oder eine Assistentenstelle an der Universität Halle-Wittenberg. Da habe ich mich für die Assistentenstelle entschieden. Also dann die klassische Laufbahn zur Professur mit Habilitation und allem Drum und Dran eingeschlagen. Aber das sind Verkettungen von Zufällen, das weiß man nicht vorher. Das muss auch nicht klappen, bei den meisten klappt es nicht. Ich habe da sicherlich auch viel Glück gehabt.
Das ist ja sehr interessant, weil es da ja auch in der antiken politischen Philosophie natürlich darum geht, um diese Frage, wie viel Politik hat man schon lebensweltlich eigentlich mitbekommen? Schöpft man sein Denken aus den tatsächlichen politischen Erfahrungen oder ist es vielleicht umgekehrt? Man macht sich philosophische Gedanken und dann versucht man an der Politik mitzuwirken. Also bei Ihnen war es genau, also der politische Journalismus und dann nochmal die stärkeren auch theoretischen Fragestellungen.
So kann man sagen. Und während des Studiums habe ich natürlich auch viel aktive Politik gemacht. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, die Erfahrungen, die ich da über 10 Jahre gewonnen hatte. Also wie Politik im Detail auch funktioniert, das habe ich von der Pike auf gelernt.
Wir haben ja in dem Podcast schon öfter über die Fragen gesprochen, was ist eigentlich Philosophie? Was sind Mythen? Und Ihr Buch beginnt ja auch damit, dass irgendwas im antiken Griechenland passiert, das jetzt neu ist. Also Weisheitslernen und so weiter haben wir auch schon besprochen, gab es schon vorher. Kritisches Denken irgendwie auch, aber in dieser groß aufgestellten Systematik und mit diesem Streitwillen vorher in dieser Form wahrscheinlich noch nicht. Was ist da genau passiert und was ist, wie Sie auch im Buch schreiben, mit diesem Begriffspaar vom Mythos zum Logos gemeint?
Ja, das ist eine Entwicklung, die ist exklusiv eigentlich im Athener-Denken gewesen und bis heute absolut charakteristisch für westliches Denken. Also das muss man sehen, dass das westliche Denken, wie wir es heute kennen und wie es auch vielfach ja kritisiert wird, eben dort seine Wurzeln hat. Und es hängt damit zusammen, dass man Menschen immer nach Erklärungen suchen für alle möglichen Phänomene. Und das wird dann meistens mit Erzählung, also Mythos heißt ja Erzählung, beantwortet. Und die Athener haben diese ganzen Mythen natürlich gekannt, wunderbar bekannt, sogar durch Homer vor allen Dingen, und gemerkt, das kann doch alles so nicht stimmen. Und dass die Götter sich streiten, was soll das? Und das ist doch Unfug. Und man entwickelte dann eine Denkmethode, was mit den frühen Naturphilosophen, die auch mathematisch zu denken begannen, zusammenhing, die rational war und die Mythen alle hinterfragt und auseinandergepflückt hat. Da ist dann eigentlich nichts mehr erhalten geblieben, nichts hat mehr gestimmt. Und es war nicht ganz selbstverständlich, es konnte also nicht einfach logisch aufgebaut werden. Das ist dann im Streitgespräch geschehen. Und das hat Platon uns in einer Weise überliefert, die literarisch so glänzend ist, wie man es seitdem in der Philosophiegeschichte nicht wieder gehabt hat. Also solche zugespitzten und durchdachten Dialoge gab es später nicht mehr. Das hat keiner mehr geschafft. Und deswegen ist einfach diese Entstehungsphase der Philosophie so interessant zu beobachten und zu lesen. Und ich halte sie immer noch für lehrreich. Ich habe übrigens nie damit angefangen. Ich komme von der Gegenwartsphilosophie her, habe aber irgendwann gedacht, nein, man muss sich doch in der Antike verankern. Irgendwann hat Jürgen Habermas mal zu mir gesagt, also ohne Philosophieprofessor kann man nicht werden, ohne Griechisch zu können. Daraufhin habe ich mich hingesetzt und Griechisch gelernt zum Beispiel. Also das sind dann auch solche Anregungen und Tipps, die man dann von den Kollegen, Freunden, Mentoren, den Älteren bekommt, die einen dann auch solche Bahnen führen. Andere würden sagen Abwege, aber nein. Antike ist ein Gegengewicht zu unserem heutigen Denken. Hochinteressant.
Das ist ja, also die ersten Philosophen, die sich dann in dieser Art betätigen, das sind ja welche, von denen wir die Texte gar nicht so richtig haben, also die Vorsokratiker und dann die Sophisten natürlich auch. Es ist immer so ein bisschen so, wie finde ich, wenn man von einem, wenn wir von einem berühmten Rapper nur wissen würden, weil ein anderer, ein Song von ihm, in dem ein anderer ihn beleidigt irgendwie hätten, so ist es ja ein bisschen mit diesen Sophisten und vor allem mit Platon und Sokrates, die ja so über die herziehen, aber die spielen schon auch eine wichtige Rolle bei der Etablierung dieses kritischen und nicht mythischen Denkens, oder?
Unbedingt. Das ist ein machtrealistisches Denken. Und wir finden es ja bei Platon in verschiedenen Figuren, wie Thrasymachos oder Kallikles, wirklich vorgeführt. Und eigentlich auch, viele sagen, das sei verzerrt, weil angeblich Sokrates immer gewinnt. Ich habe in meinem Buch, glaube ich, überzeugend zeigen können, dass das gar nicht stimmt, dass diese machtpolitischen Realisten zum Beispiel einfach, wenn Sokrates ihnen mit komplizierten Gegenargumenten kommt, sagen, ist mir doch egal, was soll ein Argument, es kommt doch darauf an, die Macht zu haben und Recht zu haben. Also Macht ist Recht, ist die Position. Das mag etwas von Platon primitivisiert herausgearbeitet worden sein, also vereinfacht. Aber wir haben einen weltberühmten Text, nämlich die Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, wo man in jedem Detail sieht, der Mann hat sein Grundwissen, sein politisches Strukturwissen, sein historisches Denken von den Sophisten übernommen. Und die Sophisten hat man immer weiter abgeschrieben, weil man das dann später für unchristlich, wertlos etc. hielt. Thukydides als Historiker hat sich gehalten, hat sich erhalten. Das wurde in Handschriften weiter überliefert. Und bei Thukydides kann man auch die Leistungsfähigkeit dieses Denkens sehen, dass nämlich beide Positionen dargelegt werden, umfassend, umfangreich. Eigentlich nimmt er auch zu unterschiedlichen Positionen nicht groß Partei, obwohl er schon strategische Fehler und Fehler im Kriegsgeschehen dann doch als Historiker bemängelt. Jedenfalls ist Thukydides kein Historiker, wie wir sie heute kennen, die die Fakten im Wesentlichen nur aufschreiben, das wird ihm zwar unterstellt, aber in Wirklichkeit ist er ein Politikwissenschaftler, würde ich sagen, ein politischer Analytiker, der Machtzusammenhänge analysiert und das Aufeinandertreffen von Großmächten, in dem Fall Athen und Sparta, umfassend analysiert. Und das ist ein Modell sophistischen Denkens, wie man das aus Platons Texten selber nur sehr mühsam rekonstruieren könnte.
Ja, das fand ich total interessant, als Sie den im Buch vorstellen und dessen Werk, der Peloponnesische Krieg, dass der ja auch Realist war, also so gesagt, es geht um Machtinteressen. Also Sie schreiben zum Beispiel, er moralisiert nicht, sondern konstatiert. Und das ist ja eine Einstellung, mit der sich ja heute immer noch zum Beispiel große Regisseure, also Michael Haneke zum Beispiel, schmückt sich damit. Oder es ist was, das auch immer noch heute vielleicht intellektuell nicht immer in dieser Form unterstützt wird, aber als clever angesehen wird, eigentlich die Welt so zu sehen. Also wir haben Serien wie House of Cards oder Game of Thrones oder so, die ja auch von diesem Fokus eigentlich auf Politik leben. Also ich fand das interessant, dass man bei Platon ja immer das so liest als, naja, die Sophisten und hier jetzt einer, der daraus hervorging. Man liest das und sich denkt, das ist ja in Teilen eigentlich hochaktuell.
Das kann man so sehen. Und die Attraktivität dieser Sendung, wobei ich persönlich West Wing vor House of Cards vorziehen würde, aber das ist wahrscheinlich schlicht Geschmackssache. Aber man merkt die Attraktivität einfach dieses Denkens daran, dass das sich bis heute so umsetzen lässt, natürlich fiktiv.
Sie haben über Athen und Sparta gesprochen. Was ist denn das für eine Zeit, in der dieses Denken entsteht? Landläufig hat man ja wahrscheinlich schon mal gehört, ja, irgendwie da war was mit Demokratie in der Antike. Aber eigentlich muss man eher sagen, dass es eine Zeit der ja, Systemwettstreite vielleicht war, die auch immer wieder von den Denkern damals reflektiert und diskutiert wurden, oder?
Das kann man so sagen. Also die Demokratie, wie sie in verschiedenen Stadtrepubliken und Inselstaaten dann sich verbreitete, war sicherlich ein typisch Athener Modell. Das hatte gewisse auch sozial strukturelle Gründe, weil Athen sich sehr schnell im Kampf gegen die Perser ja auf die Seemacht und die seestrategischen Fähigkeiten gestützt hat. Und man muss sich vorstellen, die Schiffe damals wurden gerudert. Und die Ruderer waren eben Athener Bürger, die hatten keine Sklaven als Ruderer, wie das dann im Mittelalter gehandhabt wurde. Und diese Ruderer fanden, dass sie einen wesentlichen Anteil, doch wenn man eine Seeschlacht gewonnen hatte, dazu beigetragen haben. Nicht nur oben die auf dem Oberdeck, die dann mit Waffen kämpften und forderten, da sie ja auch erhebliche Opfer und Verluste hatten, dass man dann auch mitbestimmen müsse über Krieg und Frieden. Das ist eigentlich der Anfang gewesen der Athener Demokratie 508. Und dann hat man nach und nach, also man hatte in der ursprünglichen Demokratie noch gewisse Sicherheiten, so einen Ältestenrat, Areopag, genannt. Das hat man dann aber nach etwa 40 Jahren abgeschafft. Und da seitdem haben wir eigentlich eine Reihenform von Demokratie, wo die Volksversammlung praktisch alles entscheiden konnte. Also sehr viel weitergehend, als wir das heute aus guten Gründen übrigens handhaben. Denn jeder konnte zum Tode verurteilt werden innerhalb eines Tages oder auch am Abend noch hingerichtet normalerweise. Also das sind schon Unmittelbarkeiten, die, wenn man die Texte liest von damals, wo man sagen würde, ein Glück, dass man nicht in der Zeit lebt und dass es jetzt zu einem liberalen Rechtsstaat gibt.
Sie schreiben, vom später im Buch kommt es dann, wenn dann die attische Demokratie im Sterben liegt oder nicht mehr ist, gibt es diesen Turn, dass auf einmal auch in der Philosophie dann diese politische Teilhabe auf vielleicht nicht mehr so stark auftaucht oder Gegenmodelle gesehen werden. Ist das, kann man das irgendwie so sagen, dass das kein Zufall ist, dass sich in der Demokratie so eine gewisse Art des politischen Denkens dann erst entwickelt?
Ja, also ich habe eher den Eindruck, dass es auch in Athen wie überall natürlich immer eine Oberschicht gab, die mit der Demokratie nicht so recht zufrieden war. Das war die Herrschaft der Mehrheit, der einfachen Leute. Sie haben ja auch versucht, eine Oligarchie zu errichten. Das übrigens auch der engere Verwandtschaftspreis Platons war dann zeitweise an so einer oligarchischen Regierung beteiligt, die aber schnell wieder gestürzt wurde. Also ich glaube, das ist eher eine Frage Oberschicht, Unterschicht und Demokratie, wie sie in Athen auch gerade praktiziert wurde, ist eben eine Demokratie der Massen, der einfachen Leute gewesen. Man muss natürlich auch präzisierend sagen, Frauen hatten kein Stimmrecht, Männer erst ab 20, also ab Kriegsdienst, das wurde als wichtig angesehen. Und natürlich gab es in Athen die vielen Ausländer. Aristoteles war zum Beispiel ein solcher Ausländer, also Bewohner einer anderen Stadt, der in Athen auf Dauer wohnte und dadurch kein Stimmrecht hatte. Und die etwa 80.000 Sklaven in Athen und Umgebung hatten natürlich auch kein Stimmrecht. Also das muss man einschränkend sagen. Aber die heutigen Einschränkungen des Stimmrechts, keine Kinder, keine Jugendlichen, keine nicht dazu berechtigten Ausländer etc., sind ja auch noch gegeben. Es ist ja nicht so, dass Demokratie, wie wir früher in studentischen Vollversammlungen manchmal glaubten, jeder, der da ist, kann abstimmen, dass das der Kern der Demokratie ist.
Es gibt doch aber auch von Aristoteles diese Überlegung, dass sich, wie ist das genau, dass sich die Philosophie erst mit der Sklaverei, also die Sklaven haben Sie ja angesprochen, entwickeln kann? Oder ist das auch quasi eine Oberschichtsunterschichtsfrage? Also solange es genug Menschen gibt, die nicht mehr den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten müssen zum Beispiel oder in den Krieg ziehen müssen oder die Verwaltung machen müssen, dann entsteht ein gewisses philosophisches Denken, weil man mehr Zeit hat, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen? Oder ist das eher so ein bisschen blauäugig gedacht?
Ja, so hat Aristoteles nicht direkt gedacht. Er hat die Vorstellung gehabt, wenn man durch Wohlstand etc. einer ganzen Stadt, und dieser Wohlstand war in Athen nach den ersten großen Erfolgen insbesondere wirtschaftlicher Art auch gegeben. Also sie betrieben ja dann einen mittelmeerischen, man kann sagen Welthandel, wo man sehr gut von leben konnte, übrigens auch sehr luxuriös leben konnte. Die hatten immer frisches Obst, was sie aus, wenn sie es selber nicht anbauen konnten, im Winter aus Ägypten importieren konnten, sehr schnell mit Schiffsverbindung. Also man muss sich das schon als Leben im Wohlstand vorstellen. Aristoteles hat gesagt, das sei eine Voraussetzung. Allerdings, wenn man die Produktion automatisieren könne, das hat er durchdacht, würde uns das auch helfen, dann bräuchten wir keine Sklaven mehr. Und die Sklaverei hat er so halb und halb gerechtfertigt, übrigens extrem lang in seinem Ta Politica und extrem ausführlich, sodass man in jeder Zeile eigentlich, wo er die Sklaverei rechtfertigt, gleichzeitig das schlechte Gewissen spüren kann. Und er kommt ja am Schluss zu der Folgerung zu sagen, also man weiß ja nie, ob jemand überhaupt zu Recht Sklave ist oder ob es Zufall ist, ob es Unglück ist. Deswegen, wenn man einen Sklaven hat, soll man mit dem befreundet sein. Was wir als billige Ausrede ansehen, es gab auch damals im antiken Athen schon viel schärfere Kritiker, natürlich, der Sklaverei. Also, dass es eine wirkliche Voraussetzung war, weiß ich nicht. Also das wäre möglicherweise eine übertriebene Einschätzung, weil man natürlich auch durch eigene erfolgreiche Arbeit und gute Organisation dieser Arbeit, auch Landarbeit, ja durchaus, es war ja nicht diese römischen Sklavenplantagen, auf die Römer ökonomisch angewiesen waren. Das würde ich für Athen so nicht ganz sehen. Ich würde die Athener nicht rechtfertigen, überhaupt nicht. Es waren üble Sklaven. Händler und Sklavenjäger, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, das ist Voraussetzung der Demokratie oder dass er das so gedacht hätte. Muße und Zeit natürlich, dafür, dass man die 40 Vollversammlungen im Jahr besuchte, die braucht man schon.
Sie haben gerade von anderen gesprochen, die die Sklaverei stärker kritisiert haben als Aristoteles. Was waren deren Argumente damals?
Dass es einfach nicht geht, dass Menschen gleich sind. Und das ist dann immer so in einem Halbsatz überliefert. Ausführliche Argumente kennen wir. Aber wir wissen, dass das vertreten worden ist, dass Aristoteles das auch anführt. Und daher wissen wir es
so. Also schon so ein menschliches Gleichheitsargument, also so eine frühe Form der Menschenrechte, könnte man schon sagen.
Das folgt ja auch logisch. Wenn man alle in der Demokratie als gleichberechtigt ansieht und Aristoteles sagt, alle sind stimmberechtigt, und dann fängt er an, den Begriff alle etwas auseinanderzulegen und sagt, ja, doch nicht ganz alle, die und die und die nicht. Aber im Kern alle ist natürlich der Anspruch da. Und der logische Schritt, die Sklaverei zu verurteilen, lag eigentlich so extrem nahe, dass er eigentlich hätte vollzogen werden müssen. Bei Platon übrigens wird der andere logische Schritt ja vollzogen, zu sagen, dass die Frauen kein Stimmrecht haben, das geht gar nicht. Das muss natürlich gleichberechtigt sein. Also das hat er damals mit absoluter Klarheit durchgeführt.
Das finden wir aber nur bei ihm, oder? Im Staat. Sonst gibt es niemanden, der das behauptet hat?
Also viel, ich weiß nicht.
Wie ist denn an sich die Einstellung zur Politik philosophisch gesehen worden? Also da widersprechen sich ja diese unterschiedlichen antiken Philosophen auch stark, inwieweit das philosophische Leben höchstgestellt ist oder das politische Leben. Es ist so, bei Sokrates ist es die Philosophie selbst, ne, die er als das Höchste eigentlich ansieht, oder bei Platon besser gesagt.
Ja, das ist eigentlich auch sehr, sehr klassisch zu sagen, also das Leben des Händlers oder des Handwerkers, das ist doch etwas simpel, das ist nicht so hoch einzuschätzen unter philosophischen Gesichtspunkten, ist also das politische Handeln sehr viel höher einzuschätzen. Und das sei das eigentliche Handeln. Und dann kommt immer noch die Stufe, weil das ja nun auch nicht nur heute, sondern zu ihrer Zeit auch berühmtesten Philosophen waren, Platon und Aristoteles, dass sie beide sagen, aber darüber steht natürlich noch die Vita Contemplativa, also die philosophische Betrachtung, bios theoretikos auf Griechisch, das theoretische Leben. Also das ist für sie schon das Höchste. Das wurde allerdings von so ziemlich allen anderen Gesprächspartnern, auch die Sokrates da in Athen fand, als absurde Selbstüberschätzung aufgefasst. Also in ihrem Umfeld schließen sie mit dieser These, die heutigen Philosophen immer noch mit Begeisterung zitieren, doch auf Lächeln und überlegenes Lächeln, würde ich sagen, und ablehnen. Also das muss man dann auch so relativieren, dass sie mit dieser heute eigentlich hauptsächlich zitierten These nicht sehr viel Eindruck gemacht hat.
Ja gut, wenn man selbst die Akademie gründet und dann sagt, das, was wir hier machen, ist übrigens das Höchste, was man überhaupt menschlich machen kann. Aber was hat die Politik trotzdem auch vielleicht bei den anderen dann, die dann in den sokratischen, in den platonischen Dialogen auftauchen, für einen Stellenwert? Was haben die gesagt, was das Höchste ist, was Menschen machen können? Das politische Leben?
Ja, unbedingt. Das war eigentlich für die. Und bei einem richtigen Sophisten wie Kallikles ist es auch Luxus und Reichtum und gutes Leben einfach. Also heute würden wir das mit Selbstverwirklichung übersetzen. Und das sagt er, das ist eben das Tugendhafte, dass ich zeige, was ich habe. Und dass ich tun kann, was ich will. Also Kallikles zum Beispiel, das muss so eine Art Donald Trump seiner Zeit gewesen sein. Und diesem Typus scheint es also auch damals schon gegeben haben, sehr reich und sehr selbstbewusstsein basierend auf diesem Reichtum und eigentlich kein großes Interesse für die Allgemeinheit. Es gibt vielfache Diskussionen, ob nicht die ganzen Athener eigentlich sehr viel kollektivistischer oder gemeinschaftsorientierter waren. Also es gibt politische Philosophen und Historiker, die sagen, ja, das sei damals viel kollektivistischer gewesen als heute. Aber ich habe bei der Lektüre vieler dieser Texte immer mehr Zweifel daran bekommen, ob das wirklich der Fall ist. Die Demokratie war dann ziemlich kollektivistisch, aber es gab eben genug Stimmen, und Personen, die dann ihren großen Haushalt führten und es sich gut gehen ließen, soweit das eben in den Zeiten so möglich war. Also Individualismus im modernen Sinne ist eigentlich im Athen auch schon angelegt. Und ich halte von dieser Kollektivismus-These eigentlich überhaupt gar nichts.
Aufgrund der Textlektüre?
Genau, aufgrund der Quellen eben. Die muss man sich nur genau anschauen. Aber es ist eine Neigung in der Interpretation, doch das durch eigene Vorstellungen zu überformen, zum Teil auch durch, ja, das intellektuelle Bedürfnis, steile Thesen aufzustellen. Besonders natürlich aus dem französischen Salon kommen. Benjamin Constant hat gesagt, es gibt eben antike Demokratie und moderne Demokratie, die stehen in einem fundamentalen Gegensatz. Das eine ist kollektivistisch, das andere ist liberal-individualistisch. Das wird seitdem von Moses Finlay und allen möglichen anderen, auch Autoren des 20. Jahrhunderts, wiederholt. Ich halte das schlicht für Übertreibung, wo man Eindruck machen kann auf der akademischen Bühne oder eben wie Constant, Benjamin Constant in den Salongesprächen. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Der Menschentypus war doch letztlich so unterschiedlich von heutigen Menschen auch nicht. Alle Typen gibt es eben. Sie sind über die größere Zahl von Bevölkerung verstreut und es ist nicht richtig, das dann auf ein Modell festzulegen.
Das ist ja auch bei Platon, also in den Dialogen, wenn Sokrates spricht, ja oft so eine Philosophie des auch Auflistens und Erklärens und es gibt Menschen, die sind so und es gibt den Habgierigen und es gibt den Gutherzigen und so weiter. Also daran merkt man ja auch schon so ein bisschen, dass es unterschiedliche Typen von Menschen gab oder es zumindest darum ging, auch was will der Einzelne für sich, ist er habgierig oder nicht, soll man das tun oder nicht. Wie ist denn Sokrates in dem allen zu sehen? Also wir kennen ihn natürlich als den, der auf dem Marktplatz steht, mit Menschen spricht und der sich dann, also von dem wir ja auch so ein bisschen Jesus-mäßig von anderen halt wissen, die dann Geschichten über ihn schreiben, wie hat er eigentlich gelebt? Vor allem ja Platon, der das gemacht hat. Und neben den platonischen Dialogen ist es schon so, dass wir eine Entwicklung sehen können, dass die frühen wahrscheinlich eher Aufzeichnungscharakter haben von tatsächlichen Dingen, die Sokrates gesagt haben mag und in den späteren sich eher Platons eigene Denke zeigt?
Das kann man so sagen. Es ist auch, man könnte die Dialoge ordnen nach ihrer Lebendigkeit und Zugespitztheit. Und dann würde man als die frühen die ganz Lebendigen, die ganz antithetischen einstufen. Und als die späten natürlich dann die ganz berühmten wie die Politeia, also dieses sehr lange Buch über den Staat und das allerletzte Nomoi, die Gesetze. Im Staat ist es schon so, dass er mit Schülern diskutiert und Bruder von Platon und so, wo eigentlich die immer nur ja, Sokrates, und du hast recht, Sokrates, sagen. Und in den Nomoi ist es nur noch so. Da wird ihm gar nicht mehr widersprochen. Also da gibt's dann noch einen Fremden aus Kreta, der dann nochmal ein paar andere Dinge erzählt, aber es ist eben nicht mehr diese zugespitzte Situation. Und deswegen sagt man, das hat Platon, weil sein Dialogmodell auf Sokrates aufbauend eben damals auch so erfolgreich war, dann dem Sokrates alles in den Mund gelegt. Aber eigentlich ist es eine zusammenhängende politische Konzeption, Verfassungstheorie, alles, die aber nicht mehr so vorgetragen wird, wie Sokrates das ja ursprünglich immer versuchte. Jeder einzelne Satz wird überprüft und jeder darf auch nur einen Satz sagen und dann wird es überprüft und nicht, dass jemand stundenlang Reden hält. Also die Politeia und auch Nomoi sind voll von stundenlang, die dann nur abgenickt werden. Noch. Da kann man als Philologe durchaus dann sagen, ja, das ist dann wohl auf seinem, also es ist echt, aber es ist auf seinem eigenen Denken basierend, nicht mehr auf dem, was er von Sokrates mündlich gehört hatte. Sokrates selber hat ja nichts aufgeschrieben, also für alles sind wir auf Platon angewiesen. Allerdings wird man angesichts des Standes der damaligen Gedächtniskunst sagen können, er hat es zwar sehr literarisch zugespitzt, elegant aufgeschrieben, aber er dürfte wohl im Wesentlichen getroffen haben, was da ungefähr geredet worden ist. ist. Das würde ich, die haben ein besseres Gedächtnis gehabt als heutige. Das würde ich ihnen schon zutrauen. Also die hatten so eine Art Tonbandartiges Gedächtnis, glaube ich.
Können wir daraus ableiten, was der, sagen wir dann, nee, also der frühe Sokrates bei Platon, aber dann der, der vielleicht ein bisschen mehr übereinstimmt mit dem tatsächlichen Menschen, politisch gedacht hat? Weil es ist ja so, dass die frühen Dialoge oft noch, also viele Fragen stellen und dann in einer gewissen Offenheit oft enden.
Ja, das sind dann die Aporien. Aber eigentlich ist für Sokrates also und als Schüler, als ich die gelesen habe, habe ich auch immer gedacht, ach, das ist ja so schön offen am Schluss und wie wunderbar. Aber als ich es dann später auch für dieses Buch nochmal ganz genau durchgearbeitet habe, habe ich festgestellt, so offen ist das gar nicht. Da führt er auch seine Gesprächspartner vor. Die Sophisten zerpflückt er. Er trifft sich einmal mit einem Religionsgelehrten Euthydemus, den er auf der Straße abfängt. Da lag gerade gegen Sokrates die Anklage vor wegen Gotteslästerung. Und er geht dann zum Theologen und sagt, erklär mir doch mal, was ist das eigentlich, Gotteslästerung? Und ich möchte doch Gott wohlgefällig sein und kannst du mir das erklären? Und nimmt den dann aber immer weiter auseinander, weil er sagt, ja, aber die Götter streiten sich doch und es gibt so viele Götter. Und wie kann man dann dem Gott überhaupt wohlgefällig sein? Diesen armen Euthydemus bringt er zur Verzweiflung. Damit, und er sagt, ich habe jetzt andere Termine, ich muss leider schnell weg. Und Sokrates sagt, ja, aber das ist bedauerlich, denn die werden mich hinrichten. Wenn ich nicht antworten kann, dass der große Euthydemus gesagt hat, was gottesfürchtig ist, denn das möchte ich doch auch sein. Also das ist dann kein offener Schluss mehr. Das ist dann eindeutig, wie sagt man, Destruktion der Theologie, die er da betrieben hat und Vorführen eigentlich des größten Theologen des damaligen Athen, den er eigentlich als peinliche Person darstellt. Also das ist auch bei Sokrates eine wesentliche Form, wie er da diskutiert hat. Also er konnte sehr, sehr aggressiv sein in der Diskussion und wo es um Leben und Tod geht, darf man das vielleicht. Sie haben gefragt, war er eigentlich ein politisch denkender Mensch? Das ist, wie alles bei Sokrates, von ihm ironisch beantwortet worden. Er hat nämlich über sich gesagt, ich bin überhaupt der größte Politiker meiner Zeit, weil ich nämlich das Gute anstrebe. Und er kann dann auch nachher in seiner Verteidigungsrede vor Gericht anführen, er war einen Tag lang Chef Diskussionsleiter der Volksversammlung und hat ein sehr wichtiges Thema dort auch mit behandeln müssen. Nämlich es hatte eine Seeschlacht gegeben, die Griechen gewonnen hatten, aber die eigenen, sie nennen sie Strategen, heute würden wir sagen Admiräle, wurden angeklagt, weil sie mehrere Schiffe verloren hatten und die Rückfahrt angetreten hatten, ohne nach Meinung der Angehörigen, der da ertrunkenen Seeleute genügend unternommen zu haben, diese zu retten. Und Sokrates war der Meinung, kann doch sein und sie können doch recht haben, aber die Volksstimmung war, diese siegreichen Admiräle müssen hingerichtet werden. Da gibt's gar nichts und das geschah dann auch teilweise so. Und er sagt, ich habe das doch versucht zu verhindern, aber ich konnte es nicht verhindern, aber ich hatte doch recht und ich wollte doch das Gute. Und er will immer das Gute. Und das ist für ihn Politik. Und nun wissen wir ja, dass das in der Politik aus heutiger Beobachtung eigentlich immer in die Katastrophe führt, wenn man das Gute will und nicht die Bedingungen und die Umstände auch mit berücksichtigt. Also das sind so Dinge, dass er sich als Politiker überhaupt verstanden hat, ist eigentlich wohl von ihm eine Ironie. Er wollte etwas ganz anderes. Er wollte einfach ja moralisch miteinander umgehen. Und das war nicht etwas, was in der Volksversammlung durchgedrungen ist. Aber ihm natürlich er muss ein unglaubliches Charisma gehabt haben, diese nachträgliche Würdigung dann auch eingetragen hat. Also ich würde sagen, er war ein im Kern unpolitischer, wenn nicht antipolitischer Mensch. Platon später dann noch viel mehr, weil dahinter stand, bei Platon dann, aus philosophischer Sicht das Richtige, das Wahre, ist das Gute und muss auch durchgesetzt werden. Bei Sokrates ist da immer noch ein Fragezeichen dabei, immer noch ein Hauch von Ironie. Bei Platon ist es dann wirklich die Überzeugung, das Wahre muss durchgesetzt werden und Demokratie ist eigentlich egal, da redet jeder nur rum. Und wir brauchen eigentlich eine klare Führung und zwar möglichst seine Verwandten und deren Umfeld müssten die Führung in Athen übernehmen. Das ist schon, also er war sicherlich kein Demokrat.
Sokrates lässt sich ja dann, eigentlich komische Formulierung, hinrichten. Also er wird zum Tode verurteilt und dann gibt es den berühmten Dialog Kriton, in dem es um die Frage geht, soll man dann jetzt nicht fliehen? Also wenn man sich eigentlich keines Fehlers bewusst ist, nachdem man sich dann auch ja verteidigen konnte, was ja auch, Sie haben das schon angesprochen, auch die vielleicht Problematik dieses demokratischen Systems, wenn wie auch Gerichtsverhandlungen und sowas damals abgelaufen sind, zeigt. Aber er argumentiert er dann in so einem frühen vertragstheoretischen Kniff, bei dem man manchmal sagt, ah, das ist dann etwas, was wir dann erst viel später bei Thomas Hobbes oder so sehen, dass man eigentlich diesen Vertrag ja geschlossen hat mit der Gesellschaft, in der man lebt, hier eben der attischen Demokratie und dann nicht einfach fliehen kann. Lässt sich das als tatsächliches auch von ihm als Unterschreiben dieser Staatsform sehen oder ist das anders zu deuten?
Das ist ein eindeutiges Unterschreiben. Er hat das also auch wirklich vertragstheoretisch verstanden und begründet. Es wird ja immer gesagt, Vertragstheorie hätten ganz andere entwickelt. Nein, er sagt, dadurch, dass er da gelebt hat, da geblieben ist und nicht etwa ausgewandert ist, hat er diesen Vertrag eingegangen. Er hat ja auch Wehrdienst geleistet für Athen in mehreren Kriegszügen und Feldzügen. Also er hat sein volles Einverständnis mit der Verfassung der Stadt so geäußert und er hat wirklich am Schluss seiner Verteidigungsrede gesagt, ja, und wenn ihr mich zum Tode verurteilt, dann muss ich das so akzeptieren, dann habt ihr Recht damit. Das ist seine Einstellung gewesen. Das klingt natürlich etwas zugespitzt. Deswegen haben auch aus der engeren Umgebung von Sokrates eben Leute wie Kriton versucht, durch Bestechung des Gefängniswärters ihm zur Flucht zu verhelfen. Aber da hat er dann geantwortet, was soll ich eigentlich? Da auf irgendwelche ausländischen Inseln, wo das Leben nicht so schön ist, wie in Athen, fliegen, da ist man da in der Kälte und das ist doch überhaupt gar kein Leben mehr. Und Xenophon hat dann sogar noch hinzugefügt, ob das authentisch ist, weiß ich nicht, dass Sokrates dann ja auch der Meinung war, ich bin 70, jetzt kommen sowieso nur noch die Zipperlein und Leiden des Alters. Und da ist doch die beste Möglichkeit, wenn der Staat mir einen wunderbaren, sanften und schmerzfreien Tod beschert, mich dem dann auch anzuvertrauen. Also Xenophon hat das dann auch quasi rational pragmatisch noch gesehen und gar nicht so moralisch aufgeladen, woran man auch mal wieder sieht, dieses rational und im Grunde ja sophistische Denken war im Umfeld von Sokrates dann auch durchaus verbreitet. Also man muss sich das nicht in seiner ganzen Welt nur alles als hehren Moralismus vorstellen, obwohl das ja eigentlich die Botschaft ist, die die ganzen Platoniker und Nachfolger aus seinem Tod dann gezogen haben.
Xenophon, der andere von damals, von dem wir Texte auch über Sokrates haben, auch Dialoge, ne?
Ja, er hat selber Dialoge geschrieben, also über die Tyrannis, was auch so einer dieser unglaublich sophistischen Dialoge ist, wo eigentlich dann nachgewiesen wird, dass der Tyrann eigentlich der ärmste aller Menschen ist, weil er muss sich vor allem fürchten und hat kein eigenes Leben und braucht ständigen Polizeischutz und kann einfach keine normale Existenz führen und leidet eigentlich nur, was eigentlich auch eine Übertreibung ist. Und später hat dann mal jemand geschrieben, man wird ja nicht Tyrann, um nicht zu frieren. Also das sind ich weiß nicht, Spielereien wahrscheinlich durch Xenophons Begegnung mit Sokrates veranlasst. Manche heutigen Politikwissenschaftler lesen den Hieron auch sehr gern, aber die Tyrannen, denen man diesen Dialog vorgelegt hat, waren nie sehr bei.
Platon schreibt das nun alles auf, und was ich gar nicht mehr so wusste, bis ich es jetzt wieder bei Ihnen gelesen hatte, ist, wie verwickelt Platon doch selbst war in die Politik der Zeit und auch versucht hat, selber seine Ideen umzusetzen. Also wir haben einerseits die Politeia, den Staat, wo so ein bestimmtes Staatskonstrukt gemacht wird, das mit den Philosophenkönigen. Dann gibt es später die Nomoi, die Gesetze, in denen nochmal was anderes aufgezogen wird. Und dann hat Platon selber auch in Syrakus versucht, das mit dem Herrschenden da umzusetzen.
Ja, er wurde ja eingeladen, weil der dortige Dionysios, der Tyrann von Syrakus, glaubte, er brauche politische Beratung oder philosophische Beratung. Das war ja damals kein Unterschied. Und man muss allerdings, wir wissen das im Wesentlichen aus Platons siebenten Brief, wo er diese Geschichte dargestellt hat. Ich bin überzeugt, dass dieser Brief authentisch ist. Allerdings, man muss sich eben vorstellen, er hat es selber geschrieben und er hat es sich vielleicht etwas besser dargestellt, als es in Wirklichkeit war, obwohl er in dem Brief schon sehr schlecht wegkommt. Also er klagt ja nur, dass er einen einzigen Tag mit dem Tyrannen geredet habe und danach sei er nie wieder vorgeladen worden und er kriegte ein immer schlechteres Zimmer und immer weiter draußen. Und als er fragte, ob er denn nun abreisen dürfte, wurde er aber festgehalten und durfte nicht und kriegte Verbot, bis das in der ganzen griechischen Welt bekannt wurde und man sagte, es geht doch aber nicht, Platon muss doch wieder ausreisen dürfen. Also das waren schon ja zugespitzte Situationen. Ich glaube, dass Platon ein Konzept hatte, dass er dem Tyrannen nämlich sagen wollte, es geht nicht, dass ein Tyrann allein alles entscheidet, sondern man braucht so etwas wie eine Verfassung. Und man braucht, vielleicht heute würden wir es Rechtsstaat nennen, ein geregeltes System, so Basileia ist dann das Wort, was das Wort für Königtum ist. Tyrann ist halt der üble Herrscher, der Gewaltherrscher, und der Basileus, der König, ist eben der, der auch im Interesse der Bevölkerung herrscht. Und sowas war wohl seine Vorstellung, Platon, was er diesem Tyrannen dann auch nahegelegt hat. Er hat es dann nochmal versucht, nachdem ein Schüler von ihm die Chance hatte, den Nachfolger von Dionysios zu beraten, aber das hatte, und man hat sich gedacht, ja, wenn jetzt der junge Nachfolger drankommt, dann können wir doch vielleicht Einfluss nehmen. Das ist genauso krachend gescheitert. Platon soll sogar dann in die Sklaverei verkauft worden sein, was aber nicht aus, da gibt es nur eine einzige Quelle, nicht belegt ist. Auf jeden Fall ist er wieder lebend in Athen angekommen und hat von da an auch auf direkte Politikberatung verzichtet. Also dieses Syrakus-Experiment ist schon ein faszinierender Fall eigentlich, wo man sagen kann, wie es einem gehen kann als politischer Berater, wie man da auch behandelt werden kann, denn die Politik hat eben, diese Tyrannen zeigen, in der Demokratie ist es aber ähnlich, das absolute Primat und lässt diese Berater dann oft monatelang warten, bis man überhaupt wagt, sie anzuhören und lässt sie dann auch nicht weg. Also das ist ein Desaster gewesen, kann man sagen. Und man kann sagen, dass spätere politische Philosophen daraus ihre Konsequenz gezogen haben. Zum Beispiel Francis Bacon, der, als er dann seine Utopie schrieb, immer gesagt hat, ich gebe nur Rat und ich erzähle von einer fernen Insel. Ich sage um Gottes Willen nicht, dass ihr es so machen sollt. Das liege mir fern und ich würde auch sofort abreißen, nachdem ich meinen Rat erteilt habe. Also der wusste, was auf ihn zukommen konnte. Und ja, das scheint das Schicksal der Politikberatung zu sein.
Und kommt dann danach, macht Platon diese Erfahrung, dann kommt die Politeia oder kommt die davor? Also wie sind diese das kann man natürlich jetzt nicht in dieser kurzen Zeit abreißen, aber bei der Politeia mit diesem Philosophen, König und so weiter, dann was auf Syrakus probiert wurde und dann was später in den Nomoi steht, wie steht das so in Beziehung zueinander?
Ja, ich habe mich da im Wesentlichen auf die Briefe gestützt, wo es eigentlich eine verfassungsmäßige Ordnung ist, die er anstrebt. Die Datierung bei diesen Texten ist immer nicht ganz eindeutig. Ich würde aber aus inhaltlichen Gründen sagen, die Politeia ist dann später und geht ja dann auch tatsächlich so weit, ein völlig anderes politisches System vorzuschlagen, als das sowohl in der Tyrannis als auch in der Athener Demokratie der Fall war. Nämlich ein System, was auf drei Klassen aufgebaut war. Kriegerklasse, Wächterklasse, darüber die Philosophen und ganz unten die einfachen.
Gut gemeint, aber unglaublich totalitär eigentlich.
Ein vollkommen totalitäres System. Ich habe diese Texte im Unterricht dann öfters behandelt, in meiner Zeit an der Universität Halle, Wittenberg. Und die Studierenden haben sofort ihr System da erkannt. Also bis in die Details, dass Musik verboten ist, außer Marschmusik oder Kriegertum fördernder Musik oder die Verkupplung von Paaren fördernder Musik, alles andere an Musik ist flöten, Musik ist verspielt und verzärtelt. Also das sind bis in diese ganzen kulturellen, kulturpolitischen Details Dinge, die sind, wenn man das liest, so absurd, dass einem der positive Punkt, dass die Frauen gleichgestellt sind, dann auch nicht mehr hilft. Es ist ein absurdes, totalitäres System, was Platon da in der Politeia entwickelt. Man kann allerdings auch sagen, dass Sokrates seine Ironie nicht ganz verloren hat. Als er gefragt wird, wer soll denn eigentlich regieren? Ja, ich traue mich gar nicht, das zu sagen und alle werden über mich herfallen, aber ich bin schon der Meinung, die Philosophen. Da geht er also doch ganz vorsichtig zu Werke und eigentlich vertritt er auch die Meinung, es müsste in Wirklichkeit ein Algorithmus regieren, eine mathematische Formel und die wird auch aufgeschrieben in der Politeia und dargelegt in einem ganzen Absatz, das sind etwa 7 Zeilen und ich meine, Göttingen ist nun die Hochburg immer noch der Mathematik, aber meine mathematischen Kollegen konnten diese Formel nicht lösen. Also konnten sie mir nicht in eine heutige algorithmische Sprache umsetzen. Platon hat das als, früher sagte man, Textaufgabe geschrieben. Und der Text ist in sich so unverständlich, dass unsere Mathematiker, ich glaube, es sind immer noch die Besten, das nicht geschafft haben. Und diese Formel zu verstehen. Und es könnte sein, dass diese ganze Formel auch nur eine Ironie war. Denn Platon schreibt dann weiter, ja, das wäre das perfekte politische System. Aber alle Systeme werden verfallen und werden untergehen irgendwann. Und zwar, wenn schon in die Formel sich an irgendeiner Stelle ein kleiner Rechenfehler einschleicht. Der wird dann von Generation zu Generation sich potenzieren und am Ende bricht das Ganze zusammen. Das ist seine Theorie. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Da macht er sich lustig über uns, über seine Leser. Ich kann es aber bis heute auch nicht beweisen, dass es Ironie ist. Wir haben darüber mehrere Tagungen, gerade auch im vergangenen Jahr abgehalten, auch mit amerikanischen Kollegen. Wir haben keine Einigkeit herstellen können. Ist es nun ein Spiel? Ist es nur ausgedacht? Ist es so gemeint? Ist es selbstaufhebend alles? Also diese Politeia ist ein absolut, wenn man es genau liest und im Detail liest, ein doch absolut rätselhafter Text. Und trotzdem, es klingt totalitär in sehr viel, aber ob er es so gemeint hat, andererseits, warum hat er es geschrieben? Wenn er es nicht so gemeint hat. Das ist ein Rätsel, was einfach für mich offen ist und was ich auch mit den amerikanischen Kollegen zusammen nicht auflösen konnte.
Interessant, es gibt in diesem Isaac Asimov-Buch, was auch eine Serie mittlerweile ist, Foundation, dieses Feld Psychohistory heißt es, wo auch quasi der Untergang der Menschheit so errechnet wird irgendwie an so einer Formel. Da muss ich gerade dran denken. Aber dieser Untergang und Fall von Zivilisation, das ist ja was, oder nicht von Zivilisationen, von Regierungsformen, was dann auch Aristoteles später und auch in der Antike weiter noch die Menschen beschäftigt. Und es werden auch damals schon Begriffe gefunden, die wir heute auch noch benutzen. Ne? Also einerseits Tyrannei oder das Königreich, dann die Demokratie, dann die Oligarchie, die Aristokratie, also die Formeln, die da gefunden werden, bei denen kann man nicht sagen, das stimmt empirisch, aber es ist schon sehr beeindruckend, wie damals diese verschiedenen Staatsformen sich analysiert wurden und dann auch, wie sie in Beziehung zueinander stehen. Ne?
Ja, dass man sie eben typologisiert hat, ganz für die moderne Politikwissenschaft das auch tun würde, mehr oder weniger wertend, was wir auch tun. Also man hat dann unterschieden zwischen Demokratie, das ist dann bei Polybios zum Beispiel später der Fall, und Ochlokratie. Ochlokratie, Ochlos ist der Pöbel, also heißt Pöbelherrschaft. Heute würden wir das als Populismus bezeichnen. Aber unsere Begriffe sind da eigentlich relativ ähnlich geblieben. Und es gibt eben auch bei den königlichen Herrschaften Tyrannis und eben Königtum. Oder bei den Gruppenherrschaften Aristokratie als die angeblich gute und dann die Oligarchie als die schlechte Form der Aristokratie. Also alle diese Begriffspaare haben sich im Grunde auch in ihrem Wertungscharakter bis heute so durchgetragen und durchgehalten. Also die Grundmodelle sind damals aufgestellt worden, so kann man sagen. Und sie haben dann natürlich verschiedene Wechselideen oder Wechselkonzepte gehabt, dass man glaubte, in einer gewissen Logik verfolgt auf das eine System dann logischerweise das andere. Also wenn eine Tyrannis gestürzt wird, kann das ja nur geschehen, dass sich ein paar Leute, die sehr mutig sind, zusammentun, die werden dann eine Aristokratie gründen. Und wenn eine Aristokratie zu oligarchisch geworden ist und nicht mehr auf Verdienst, sondern nur noch auf Geld und so weiter basiert, dann werden die Leute Demokratie fordern. Also so hat man sich das vorgestellt und das ließ sich empirisch auch an vielen Entwicklungen in Stadtstaaten beobachten. Das konnten die damals so sehen. Aber wenn man es in heutige Statistiken einbringt, ist es wohl noch viel komplexer. Also unsere heutige Politikwissenschaft versucht zwar auch, das statistisch zu erfassen, wie ein System ins andere übergeht. Man beobachtet das ja auch. Also Sie können ja beobachten, wenn man zum Beispiel das heutige Ungarn betrachtet, wie sich aus einer Demokratie dann langsam sowas autokratisches doch entwickelt. In Russland hatte man ja kurzzeitig auch Demokratie nach Gorbatschows Abgang. Das hat sich ja dann auch in diese Richtung entwickelt. Also es gibt so Strukturveränderungen, die man einfach beobachten kann, wenn man nur relativ lange genug lebt, kann man das sozusagen in der eigenen Umgebung sehen. Und das haben die damals auch getan. Also so weit von uns waren sie da auch methodologisch gar nicht entfernt.
Jetzt sind wir eigentlich hier schon am Ende. Könnten wir trotzdem noch ein Wort zu Aristoteles verlieren? Der hat ja auch diese Klassifizierung gemacht. Wie denkt der denn vielleicht weiter im Staatswesen, was Platon zum Beispiel ihm vorgelegt hat? Er war da ja schon sehr kritisch, oder?
Ja, also er hat verschiedene Überlegungen von Platon einfach vom Tisch gewischt. Also insbesondere diese drei Klassensystematik und das alles. Ansonsten ist er eigentlich gar kein, verzeihen Sie mir, wenn ich es so sage, sicherlich einer der größten Philosophen, aber in dem Punkt war er eigentlich nicht übermäßig originell, sondern er hat das aufgeschrieben, was Denkstand seiner Zeit war, ohne die Exzentrizitäten, die Platon da reingebracht hat. Also so würde ich zumindest die Ta Politica, also das politische Buch von Aristoteles klassifizieren. Und das Buch, was für mich persönlich viel wichtiger noch ist, von Aristoteles, Der Staat der Athener, wo wir detailliert die athenische Verfassung auf etwa 60 Seiten dargelegt kriegen. Das ist ein solch hilfreicher Text. Und dazu muss man wissen, dass Aristoteles mit seinen Mitarbeitern ein Riesenbuch verfasst hat und hat verfassen lassen von anderen, wo alle Verfassungen, die er irgendwie erreichen konnte, aus ganz Griechenland zusammengestellt worden sind. Leider ist das alles verschollen, bis auf das Athenerbuch, was man wohl für das Wichtigste fand. Aber wenn man den Aufbau und die Struktur dieses Athenertextes sieht, dann wäre das ein politikwissenschaftliches Meisterwerk, also empirischer Politikwissenschaft gewesen. Nicht in der Richtung, was ist richtig, was ist gut. Das war eigentlich nicht so sein Thema. Er war ein empirischer Denker, was ja die heutige Wissenschaft auch sein will. Deswegen würde ich sagen, mit Aristoteles beginnt die empirische Politikwissenschaft. Jetzt hat er immer noch einen Begriff des Guten gehabt, aber das kriegen wir heutigen Politikwissenschaftler aus unserem Fach auch nicht raus, weil man offenbar über Politik nicht reden kann, ohne auch zu bewerten, ob es nun für die Menschen das Gute und das Richtige ist oder nicht.
Ja, jetzt haben wir natürlich vieles gar nicht angesprochen, was im Buch steht. Dafür muss man es dann lesen. Hätten Sie vielleicht am Ende noch, also was würden Sie sagen, warum lohnt es sich auch heute noch, sich, außer dass man sich vielleicht dafür interessiert, wie die Genese dieser Ideen mal war, mit der antiken politischen Philosophie zu beschäftigen? Und haben Sie für die Hörerinnen und Hörer Lektüre-Tipps, wo fängt man am besten an, worin sollte man sich stürzen, wenn das Interesse jetzt geweckt ist?
Also in der antiken politischen Philosophie findet man ja diese ganzen Gedanken, die bis heute wirken, in einer Reinform oder Elementarform oder ursprünglichen Form, deswegen relativ leicht zu verstehen. Man kann gleichzeitig sagen, die Texte, auf die es ankommt, sind übersichtlich. Man kann sie auch selber lesen. Sie liegen vor in exzellenten Ausgaben, hervorragenden Übersetzungen, meistens zweisprachig, dass man links den griechischen, rechts den deutschen Text hat. Wenn man also gerne so das Ursprüngliche vergleicht, kann man das jederzeit heranziehen. Das sind einfach, ich würde sagen, abgeschlossenes Sammelgebiet. So könnte man das nennen, dass man vollständig einigermaßen kennen kann. Und natürlich sind dann einige Texte spannender und einstiegsrelevanter, aber der wichtigste mit Abstand ist natürlich der Peloponnesische Krieg von Thukydides. Und das ist auch der wirkmächtigste. Und bei Platon Sokrates ist es sicherlich die Verteidigungsrede vor Gericht, die Apologie, wo auch ganz genau die Abstimmungsergebnisse etwa der Volksversammlung über das Todesurteil verfasst werden. Sokrates hat ja auch einen Gegenantrag dann gestellt. Er möchte Ehrenbürger werden von Athen und lebenslang Kost und Logis kostenlos haben. Auch wie der dann behandelt und abgelehnt wurde, das ist alles da aufgelistet. Und das ist einfach in sich interessant. Und von Aristoteles würde ich sagen, der Staat der Athener, das ist kurz, aber so pointiert, wie man sich das überhaupt nur wünschen kann. Und dann hat man einen Kernbestand und wenn man sich da eingelesen hat, wird man von sich aus auch wissen oder Bedürfnis entwickeln, wie man weiter vorangehen kann. Ich gebe dazu auch Detailtipps, auch wie man da auf Internetressourcen zurückgreifen kann. Das ist ja auch heute ganz wichtig. Aber die Buchausgaben sind eigentlich auch heute schon so gut. Also in unserer Schulzeit hatten wir solche Ausgaben nicht. Man kann davon nur träumen. Es ist also nicht so, dass die Antike vergessen wäre oder nicht mehr zugänglich oder verschüttet wäre. Die Verlage geben sich erstaunlicherweise damit wirkliche Mühe. Und es gibt reihenweise deutsche Übersetzungen, von denen eine besser ist als die andere. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, dann bleibt mir nur noch Ihnen zu danken, dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben in die Welt der antiken politischen Philosophie. Vielen Dank.
Okay, nichts zu danken.
Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.